Heute reden wir über das Thema Finanzierung. Und zwar rede ich mit dem Sascha von Fasun. Fasun gründet über 2000 Firmen im Jahr und sieht darum alle möglichen Varianten, wie man eine Firma kann finanzieren kann und organisiert das mit den Gründerinnen und Gründern. Darum bist du genau der Richtige, um heute über das Thema zu reden. Wir reden darüber, was es für Möglichkeiten gibt, was man beachten muss, was die Unterschiede sind. Das heisst, jeder, der zulässt und entweder neues Geld für seine Firma braucht, zum Wachsen, ist richtig. Oder jemand, der gründen will, aber nicht weiss, woher das Geld nehmen, ist richtig.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Merci für deine Zeit. Sascha, wie geht's?
Sehr gut. Danke, Nico. Schön, bist du da.
Dann kann ich dürfen kommen. Wir reden über Finanzierung. Jetzt habe ich schon gesagt, eben, ihr seid die Gründungsplattform und ihr gründet über 2000 Firmen im Jahr. Was ist die normalste Finanzierung, die man eigentlich so macht in der Schweiz?
Also zuerst, also sind über 3000 Firmengründungen.
Oh wow, nochmal gewachsen.
Okay. Ja, klar. Ich sage jetzt mal, die gängigste Normalfinanzierung ist wirklich, hey, ich habe mein eigenes Geld, das stecke ich in mein Unternehmen rein. Das ist so das Normale.
Und wie viel Prozent ist das etwa?
Das ist noch schwierig zu sagen, aber ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich 95% ist wirklich eigenfinanziert. Durch eigenes Geld, mit dem Ersparten und probieren so, ihr Projekt oder ihre Idee auf die Beine zu bringen.
Also wir reden hier über ein Nischenthema und tendenziell so ein bisschen, ist es halt so in dem Start-up-Umfeld, wie man es kennt, in dieser Bubble, Start-up-Bubble, das ist die, die eigentlich meistens noch anderes Geld braucht, als nur das eigene Geld. Wenn ich also eine Idee habe, wo ich irgendwie schnell wachsen, internationalisieren, gross werden oder so viel Kosten generieren, dann brauche ich anderes Geld. Wir sind ja gerade an den Start-up-Nights gewesen. Dort ist das sicher ein Thema, aber der normale, meistens Schreiner, Coiffeur, was auch immer, der hat einfach sein Geld erspart oder vielleicht von den Eltern, ein paar Kollegen, und er aber privat eigentlich reinbringt und sagt, so gründig, ist das richtig?
Ja, genau. Also ich sage mal, das normale KMU funktioniert genau so. Der gründet seine GmbH mit 20'000, seine AG vielleicht mit 50 oder 100'000, was auch immer, bringt vielleicht sogar noch einen Sachwert mit ein. Oder das ist auch sehr oft der Fall, oder dass man nicht mal mit Cash gründet, sondern vielleicht eben noch der Handwerker, der sagt, hey, ich habe einen Lieferwagen. Brauche ich sowieso Werkzeug mit einbringt, also nicht einmal Cash, sondern wirklich auch Sachwert so eigentlich starten tut. Und wenn er dann weiter Geld braucht, wirklich halt, wie du gesagt hast, zu Kollegen geht, zu der Family geht, und dort halt wirklich halt ein Fremdkapital aufnimmt und sagt, hey, entweder privat, oder dass privat das Geld auslehnen tut und dann in die Firma rein tut, oder direkt in die Firma irgendwie Fremdkapital dann bei diesen Personen aufnimmt. Mhm.
Du hast ja schon gesagt, eben, Fremdkapital kann man aufnehmen. Und eigentlich ist das so die grosse Trennung von Eigenkapital und Fremdkapital. Ist das richtig oder gibt es noch etwas weiteres?
Nein, das ist eigentlich die grosse Trennung oder auf der Schuldenseite von einem Unternehmen, also auf der Passivseite. Es hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Wenn ich zu jemandem gehe und sage, hey, gibst du mir Geld, dann gibt er das meistens als Fremdkapital rein. Das Geld muss ich halt irgendwann zurückzahlen. Ich muss Zinsen drauf zahlen. Das ist so ein bisschen, ja, das gehört halt zum Fremdkapital zu, oder dass ich wieder, das wieder zurückführen tue mit einer entsprechenden Zinszahlung.
Ich glaube eben, es gibt so die rechtliche Definition von Fremdkapital und von Eigenkapital und dann gibt es das, was man meistens vielleicht ein bisschen darunter versteht. Und häufig, glaube ich, reden die Leute von Fremdkapital, wenn sie einen Investor suchen. Das ist aber im Normalfall für die Firma schlussendlich Eigenkapital. Kannst du das erklären, warum das so ist?
Ja gut, es ist halt für dich persönlich, oder? Ist es halt nicht dein Geld und darum ist es halt Fremdkapital. Also der Investor investiert, macht vielleicht bei einer Kapitalerhöhung mit, es gibt ein neues Geld, das in die Firma reinkommt, dein Eigenkapital steigt. Rechtlich gesehen oder finanztechnisch gesehen ist es natürlich eine Eigenfinanzierung. Für dich als Inhaber ist aber klar, ist natürlich ist eigentlich jemand Fremdes, der Geld reingibt und somit eigentlich eine Fremdfinanzierung. Gefühlt für dich.
Ja, aber eben, man muss eigentlich immer davon ausgehen, vom Unternehmen, also von der GmbH oder der AG und nicht vom Gründer. Und dann kommt es darauf an, ist das eigentlich nachher Geld, wo das Unternehmen selber besitzt, oder ist es Fremdkapital für das Unternehmen? Das ist so die rechtliche Unterscheidung, oder?
Genau, genau.
Jetzt nehmen wir die Eigenfinanzierung, also Eigenkapital. Was gibt es für Möglichkeiten, an Eigenkapital zu kommen, außerhalb von meinem persönlichen Geld?
Wie gesagt, das Einfachste sind Familie, Kollegen, reiche Bekannte. Die sind halt irgendwo noch emotional an dich gebunden, haben vielleicht auch, kennen dich persönlich und wissen, hey, das Geld ist dort gut angelegt. Das ist sicher der einfachste Weg. Dann gibt es natürlich noch institutionelle Anbieter, wo sagen, hey, ich bin wirklich ein Investor, ich investiere in der Phase, wo du gerade bist, oder gerade in der Gründungsphase oder vielleicht in einer späteren Phase. Ich investiere ins Unternehmen, aber die verfolgen natürlich dann das Ziel. Also die geben dir nicht 1 Million oder 100'000 Franken, weil du einfach lässig bist, sondern die wollen Geld damit verdienen. Das heisst, die wollen das Geld verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen in einem gewissen Zeitrahmen. Und nur dann ist es entsprechend interessant für dich.
Definitiv. Ich glaube, was man häufig unterschätzt als Gründerin oder Gründer, ist wirklich der Aufwand, den das braucht, wenn man auf fremdes Geld angewiesen ist. Ob jetzt das Eigenkapital ist oder Fremdkapital, meistens eben mit Investoren Eigenkapital. Ja, das, wenn man so mit so Leuten redet, die Startups braucht, das während einer Finanzierungsrunde schnell mal die Hälfte von deiner Zeit, die du überhaupt zur Verfügung hast. Das geht natürlich ganz viel Zeit eigentlich verloren, wo du nicht dich um dein Unternehmen kannst kümmern, sondern wo du eigentlich dich um die Finanzierung musst kümmern. Ich glaube, das muss man sich einfach bewusst sein, das wird häufig massiv unterschätzt. Und man muss sich ja wie vorstellen, eigentlich verkaufe ich meine Geschäftsidee an einen Investor, der ist wie der Kunde von meiner Geschäftsidee, so wie ich gleichzeitig Kunden muss suchen für mein Produkt oder meine Dienstleistung, die ich anbiete. Und das ist extrem aufwendig, gerade wenn es um grössere Summen geht.
Gut, definitiv, aber man muss doch auch sehen, du machst es ja klar ein Stück weit für dich, aber das ist auch part of the game, wenn du so willst. Oder du hast ja eine Business-Idee, die ja genau auf das abzielt, grösser werden, Investoren zu suchen, das Business-Projekt oder die können es skalieren, internationalisieren. Und von dem her ja, ist es ein Teil von deinem Job, wenn du so willst.
Hundertprozentig. Ich glaube, es ist einfach ein Teil, den man meistens unterschätzt und denkt, ja, ich kann alles Business nebenan laufen lassen und das ist so ein bisschen ein Nebenjob, den ich noch mache. Das ist es definitiv nicht.
Das glaube ich auch. Und das andere ist halt schon auch, wenn du die Investoren hast, die musst du ja auch pflegen. Also du kannst ja nicht, jemand gibt dir 500'000 und dann sagen, ja gut, wir sehen uns dann in 3 Jahren wieder und schauen mal dann, was ist. Ich meine, der will ja dann informiert werden, vielleicht quartalsweise, der will gewisse Berichte haben, quartalsweise, vielleicht halbjährlich. Und wenn du gewisse Ziele, Milestones nicht erreicht hast, will er vielleicht wissen, warum das so ist, was für Massnahmen hast du getroffen. Weil unter Umständen brauchst du schon eine zweite Finanzierungsrunde oder vielleicht eine dritte. Und du willst schon bei dieser Person wieder anklopfen. Weil der kennt dich ja schon. Und wenn du die Pflege nicht super machst, verliert er natürlich auch das Vertrauen und ist dann somit weg. Und es sieht dann natürlich auch schlecht aus für Drittinvestoren, wenn so der erste Investor halt nicht mehr mitmachen tut, weil er das Vertrauen verloren hat. Und dann ist es wahrscheinlich schwierig, überhaupt noch Leute zu finden, die in deine Idee investieren. Und von dem her, die ganze Pflege von diesen Leuten, von diesen Investoren, von dem Geld, das ist ganz, ganz wichtig.
Definitiv. Ich glaube, was man auch nicht darf, außer Vorleute in der heutigen Zeit, ist also das ganze Thema Crowdinvesting, dass man eigentlich auch mittlerweile als Endkunde oder also einfach eben als Mensch mit nicht riesen finanziellen Möglichkeiten sich über verschiedene Plattformen, zum Beispiel Omnium, kann beteiligen an Startups, die Geld suchen. Und für Startups kann das halt ein Weg sein, dass man seine Kunden an sich bindet, dass man irgendwie natürlich Geld einnimmt, aber das auf mehrere Schultern verteilt und nicht nur ein einzige oder zwei grosse Investoren hat. Sicher auch ein Weg. Aber kannst du mal noch die Vor- und Nachteile von einer Eigenfinanzierung aufzählen oder erzählen?
Eigenfinanzierung eben, du hast ja Fremdkapital, also über die Fremds hat dir Geld gegeben, hat eine Kapitalerhöhung gemacht. Oder? Ich meine, ein Vorteil ist sicher, du musst das Geld nicht mehr zurückführen. Also, du kommst eine Million über, du kommst eine halbe Million über, das Geld musst du nicht mehr zurückzahlen. Das ist wirklich in der Gesellschaft drin. Du kannst das nutzen. Mhm. Nachteil ist natürlich, die Person hat das Mitspracherecht, hat vielleicht auch mit dir irgendeinen Vertrag abgeschlossen, einen Aktionärsbindungsvertrag oder so irgendetwas. Das heisst, du bist nicht mehr so ganz frei in deiner unternehmerischen Entscheidungen, weil du zumal noch eine Drittperson entsprechend involviert ist. Das ist so wahrscheinlich einer der grössten Nachteile. Hm.
Kann aber auch ein Vorteil sein. Also häufig sagt man ja, man sucht Smart Capital oder eben Intelligenzkapital, also vielleicht jemand, wo, wenn man jetzt internationalisiert und sagt, man will auf Amerika, dann sucht man einen Investor, der den amerikanischen Markt kennt, der mir helfen kann, einen Markteintritt zu machen und halt sowohl Geld investiert, aber auch sein Wissen kann einbringen. Also hat halt auch dort wieder Vor- und Nachteil, das Mitspracherecht, oder?
Natürlich, das ist immer so, aber eben, vielleicht will die Person dann auch meine Dienstleistung, mein Produkt entsprechend anpassen, wenn ich dann vielleicht weniger lässig finde. Also es ist so, es hat immer dafür und weiter, aber es ist klar, oder man holt sich mit Geld oft auch halt Fachpersonen mit rein, wenn man das will, die einem entsprechend unterstützen tun.
Und je nachdem, Netzwerk, es können einem Türen aufgehen, weil die Leute, die beteiligt sind, profitieren ja an der Wertentwicklung des Unternehmens. Die sind wirklich interessiert, dass das Unternehmen wächst und wollen nicht einfach irgendwie nur einen Zins und eine Rückzahlung. Und durch das können sie einem, je nachdem, eben, wer das ist, sehr viele Türen aufmachen und dir extrem viel bringen als Unternehmen.
Das ist so, oder? Das ist so, oder? Der Verwaltungsrat gut zusammengestellt mit eben Leuten, die genau so das Netzwerk kennen, das bringt dir persönlich als Unternehmer extrem viel und ist wahrscheinlich teilweise fast höher zu werten als das Geld selber, das du bekommst.
Ich kann vielleicht sagen, auf was man muss achten muss. Wenn man jetzt sagt, mal, ich will eine Eigenfinanzierung machen, Kapitalerhöhung machen, Investoren reinholen, egal jetzt auf welche Art und Weise, was muss ich beachten? Was wäre vielleicht für mich als Gründerin wichtig?
Sicher die Unternehmensbewertung, dass man das sauber anschauen tut, weil je nachdem verliere ich natürlich Anteil. Je tiefer die Bewertung ist, desto schlechter für mich. Dann immer wichtig, einen Aktionärsbindungsvertrag machen mit diesen Leuten. Was passiert, wenn noch weitere Anteile weggehen? Was passiert bei weiteren Kapitalrunden? Was passiert mit den entsprechenden Anteilen? Also so Sachen, dass man das anschauen tut. Gute ist bei Institutionellen, die haben eigentlich schon ihre Verträge, wo sie wissen, die funktionieren, mit denen arbeiten wir. Aber sicher dort auch jemanden drüber schauen lassen, wo man vertraut, einen eigenen Anwalt mal drüber schauen lassen und wirklich sagen, hey, was ist der Vor- und der Nachteil von dem Aktionärsbindungsvertrag, den ich jetzt hier unterschreiben tue oder muss, damit ich das Geld überkomme.
Unbedingt. Also ich glaube, extrem wichtig, dass man dort, bevor man einfach das Geld annimmt, auch wenn man es vielleicht sinnlichst braucht und sagt, ey, ich muss jetzt das Geld nehmen, dass man die Verträge super studiert. Ich bin jetzt nicht der Super-Experte, rechtlich sowieso nicht und auch in die Richtung. Aber es gibt schon so ein paar sehr gründerunfreundliche Formulierungen und Zusätze, die in so einem Vertrag drinstehen können. Das eine ist irgendeine Liquidationspräferenz, wo man halt einfach kann sagen, ja, offiziell hat zwar vielleicht der, der investiert, weniger Anteil, aber im Fall von einem Exit, den man anstrebt, hat er dann plötzlich mehr Recht wie ich und ich habe das vielleicht überlesen oder nicht recht verstanden. Also sicher etwas, wo man sich anschauen sollte und ein Institutioneller hat sicher seine Verträge vorbereitet, aber das heisst nicht zwingend, dass die auch pro Gründerin sind, sondern die sind natürlich immer eigen interessiert als erstes.
Definitiv, oder? Und immer schauen, dass mündliche Abmachungen, Zusagen, dass man die schriftlich festhalten. Mhm. Weil oder gerade in einem Grossbetrieb kommt man vielleicht Geld über, eben Personen ändert, kündet, die zuständige Person für einen ändert in einem Grossbetrieb. Und der weiss dann nichts mehr von dieser mündlichen Zusage von vor 3 Jahren, von seinem Vorgänger. Und will die unter Umständen auch gar nicht mehr wissen. Darum alles, was man abmacht, schriftlich entsprechend festhalten.
Worst case weiss auch der, der es zugesagt hat, 3 Jahre später nicht mehr, was er zugesagt hat.
Durchaus der Fall, durchaus der Fall.
Definitiv. Also das ist etwas Wichtiges. Ich glaube, ganz viele lassen sich dann manchmal blenden, wenn sie vielleicht zu einer Bewertung, die sie angestrebt haben, wirklich das Geld überkommen und dann das Geld ja gleich bräuchten, weil sie langsam nichts mehr haben. Und schaut dann das vielleicht ein bisschen zu wenig genau an. Und da lohnt es sich wirklich, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und das sehr gut zu prüfen, um einfach wirklich auch wissen, hey, was ganz genau heisst das, was unterschreibe ich da wirklich, dass man das verstanden hat. Ich glaube, das ist mega wichtig.
Definitiv, sehe ich also, ja.
Gehen wir zu der Fremdfinanzierung. Was wäre denn jetzt eine Fremdfinanzierung dem gegenüber? Es ist nicht Eigenkapital, sondern Fremdkapital. Das heisst?
Ich komme ein Darlehen über. Irgendjemand spricht ein Darlehen, das Geld komme ich über, habe ich auf dem Bankkonto schlussendlich. Aber ich habe natürlich eine Schuld gegenüber dieser Person, dieser Firma, dem Unternehmen, wo ich entsprechend halt Zinsen drauf zahlen muss, gemäss dem Risiko, das besteht. Und ich muss das Darlehen natürlich irgendwann amortisieren, sprich zurückzahlen.
Was ist der Vorteil dafür?
Die Person redet natürlich nicht mit. Das heisst, ich habe immer noch 100% von meinem Unternehmen. Ich bin zu dem Geld gekommen. Er kann eigentlich praktisch keine Bedingungen stellen, oder? Er ist ja nur Fremdkapitalgeber. Das sind so ein bisschen meine Vorteile. Und der Nachteil ist ja klar. Ich meine, das Geld, das ich rüberkomme, es fließt wieder mehr zurück an Fremdkapitalgeber durch den Zins. Das heisst, über eine gewisse Laufzeit muss ich dieser Person, dem Unternehmen, halt wieder mehr Geld zurückzahlen.
Die Podcast-Folge wird unterstützt von Nose, die Plattform, wo Selbstständige und Freiberufler genau die Unterstützung bietet, die sie brauchen. Egal, ob du einen Video-Editor, Grafikdesigner, Möbelaufbauer oder Webexperte suchst. Auf Nose findest du die richtigen Profis sicher, schnell und unkompliziert. Das Beste, alle Anbieter sind verifiziert, es gibt eine Partnerschaft mit der Zürich Versicherung und für jede Buchung wird ein Baum gepflanzt. Nose verbindet Erfolg mit Umweltschutz. Und mit ihrer kostenlosen App bist du immer nur ein Klick entfernt von dieser Unterstützung, die du brauchst. Besuch knows.com und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du 30 Franken Rabatt auf deine erste Buchung.
Aber wenn ich jetzt natürlich zum Beispiel einfach als Beispiel sage, mein Unternehmen hat heute eine Bewertung von 1 Million und ich brauche 500.000, dann kann ich entweder Eigenfinanzierung machen und dann gehört mir nachher nur noch 500'000 von dem Unternehmen und wenn das in 10 Jahren 10 Millionen Wert hat, dann gehören mir nur 5 Millionen. Oder demgegenüber, wenn ich 500'000 Kapital kann aufnehmen kann, dann zahle ich dort vielleicht Zinsen und in 10 Jahren habe ich vielleicht 600'000 oder 700'000 zurückgezahlt. Dafür gehören mir immer noch 100% von meinem Unternehmen, also 10 Millionen. Das ist dann so ein bisschen die Frage, was will ich, oder? Beides Vor- und Nachteile.
Es hat beides immer Vor- und Nachteile. Man muss halt schon sehen, dass die Zinsen im Fremdkapital, die müssen halt gezahlt werden. Mhm. Und wenn die Zinsen irgendwie Überhand nehmen, ist das doch schon auch ein Punkt, wo mein Cashflow betreffen tut. Das heisst, die Zinsen fließen weg, die Amortisation fließt weg und unter Umständen muss ich den Fremdkapital aufnehmen, um einfach noch Zinsen zu zahlen. Das wäre der Worst Case, oder? Und das kann oder hat auch schon viele Unternehmen dann schlussendlich in Schieflage gebracht, weil einfach die Zinsbelastung nicht mehr können getragen werden aus dem operativen Geschäft raus. Also von dem her muss man immer aufpassen, wie viel Fremdkapital nimmt man auf, kann ich die Zinsen aus dem operativen Cashflow überhaupt noch bedienen? Und wenn nicht, dann wird es dann langsam schwierig fürs Unternehmen.
Ich glaube, was wir auch nicht ganz blauäugig anschauen, ist das Thema Mitspracherecht. Weil wenn man halt einfach einen Kredit hat und auf den angewiesen ist und je nach Kreditvereinbarung, dann ist es vielleicht dann schon auch plötzlich so, dass der Kreditgeber kommt und will mitreden, weil er Angst hat um sein Geld oder weil er sonst den Kredit kann künden und so weiter. Also so, ja, rechtlich gesehen ist er nicht Mitinhaber und hat kein Mitspracherecht in die Richtung, aber man kann halt, wenn der Kredit abläuft oder wenn man den theoretisch kann künden, kann er schon plötzlich auch kommen und andere Bedingungen zusätzlich stellen. Nicht während der Laufzeit, aber je nach Vereinbarung gibt es das schon irgendwann, oder?
Natürlich, es gibt Kreditvereinbarungen, oder? Gerade wenn du in die Banken anschaust, dass du dann vielleicht irgendwie gewisse Kennzahlen musst einhalten musst, gewisse Ziele musst erreichen. Selbstverständlich, oder? Aber es ist natürlich viel weniger wie jemand, der dann im Operativen entsprechend mitschwätzen tut. Und sehr oft ist bei Fremdkapitalgeber auch so, die wollen operativ dich gerne beraten, sondern die wollen wirklich einfach das Fremdkapital sprechen, die wollen das Geld wieder irgendwo zurück. Klar, vielleicht auch Bedingungen geknüpft, Amortisationsbedingungen und entsprechend, solange du die einhaltest, hast du auch kein Problem damit.
Solange du es einhaltest, ist es definitiv nie ein Problem, ja.
Genau, oder, aber das ist ja immer und überall der Fall, oder? Das ist einfach, wenn dir rein Eigenkapital gibt und du dem irgendwie die Welt versprichst und das nicht kannst einhalten, wirst du dort ein Problem bekommen. Klar, man hat Eigenkapital gesprochen, aber vielleicht hast du ihn auch dort übervorteilt, hast du mir nicht alles gesagt. Also das heisst, auch dort kann es natürlich ein Problem geben, theoretisch.
Jetzt ist es ein bisschen technisch, aber jetzt gibt es neben der Eigenfinanzierung und der Fremdfinanzierung auch noch die Aussenfinanzierung. Ich glaube, das wird häufig mit der Fremdfinanzierung verwechselt. Darum kannst du noch schnell erklären, was das ist.
Also wenn einfach von aussen halt entsprechend Geld dazukommt, oder? Wir haben natürlich, das Gegenteil ist halt eine Innenfinanzierung, oder? Ich tue zum Beispiel einfach Geld thesaurieren. Also das heisst, ich tue im Unternehmen drin Geld behalten. Ich tue keine Dividenden ausschütten. Das heisst, mein Eigenkapital steigt durch die Gewinne, die angelaufen sind. Das heisst, ich habe das halt wirklich innenfinanziert, schlussendlich, wenn man so will. Mhm. Die Aussenfinanzierung ist halt schon so. Es kommt halt Geld von aussen ins Unternehmen rein. Genau, und das kann natürlich auch theoretisch eine Eigenfinanzierung sein, dass einfach von aussen entsprechend Geld mit reinkommt.
Jetzt gibt es ja so kurzfristigere Fremdfinanzierungen bis mittelfristig, langfristig. Kurzfristig ist tendenziell, wenn einfach die Bank sagt, hey, du hast ein Konto Karenzlimiten und du darfst auf dem Konto mal ein bisschen überziehen, zahlst du Zinsen drauf, aber das Ziel wäre schon, dass immer mal wieder über null ist.
Theoretisch, genau. Also grundsätzlich, wenn das sind Bilanzvorschriften, oder, wo man dann hat, kurzfristiges Fremdkapital, langfristiges Fremdkapital und in der Regel ist kurzfristiges Fremdkapital, was man einfach innerhalb von einem Jahr muss amortisieren muss. Und so die Kontokorrenkredite bei der Bank sind ein Klassiker. Genau.
Gibt es noch weitere Sachen, wenn jetzt jemand zulässt und weiss, eigentlich brauche ich im Moment noch Geld? Was gibt es für kurzfristige Kapitalmöglichkeiten? Wie komme ich kurzfristig an Geld? Was habe ich überhaupt für Möglichkeiten?
Gut, kommt halt immer darauf an, was du für ein Unternehmen hast. Theoretisch kannst du natürlich anfangen und sagen, ja gut, ich tue Maschinen, die ich habe, verkaufe und du es zurückmiete. Das ist so ein Klassiker. Auch da muss immer bewusst sein, man zahlt eine Miete. Man hat aber kurzfristig natürlich einen positiven Cashflow durch den Effekt, weil ich natürlich ein Anlagevermögen verkauft habe. Das andere ist, dass ich anfange, meine Debitoren nicht verkaufen, aber dass ich an einer Bank oder einem entsprechenden Unternehmen sage, hey, ich habe da Debitoren, die müssen halt, die zahlen erst in 60, 90, 180 Tagen, was auch immer, was das für ein Debitor ist. Ich will das Geld aber jetzt. Dann tun die mir die Debitoren wie abkaufen. Ich komme einen grossen Teil vom Geld über, jetzt schon. Und kann so eigentlich auch da wieder einen positiven Cashflow aus einer Wirtschaft.
Für jemanden, der jetzt Debitor schon gar nicht sagt, das ist einfach eine Rechnung, die ich jemandem stelle und der mir nachher irgendwann muss zahlen. Und da gibt es halt je nach Branche oder auch je nach Kunde unterschiedliche Fristen, die gesetzt werden. Und häufig sind gerade grössere Kunden sind sich ihrer Macht bewusst und tun dann gerne mal eine längere Zahlungsfristen mit ausverhandeln. Da muss man sich einfach bewusst sein und eine gute Liquiditätsplanung machen, um zu wissen, ob man das kann tragen oder nicht. Auch da gibt es den einen oder anderen, wo so etwas im Grund gegangen ist, weil er dann eigentlich einen schönen Auftrag hat können aufnehmen, aber das Geld zu spät zahlt worden ist und zwischendrin muss ich Löhne zahlen, muss ich vorfinanzieren und so weiter. Muss man sich bewusst sein, schaut man manchmal auch ein bisschen zu wenig an oder sieht so das Risiko nicht, aber das ist sicher etwas, was man muss beachten, oder?
Definitiv, oder? Und es kommt auch noch von Land zu Land, ist natürlich unterschiedlich. Also, andere Länder, andere Seiten, die haben andere Zahlungsfristen. Grosse Unternehmen, wie du gesagt hast, die zahlen dann vielleicht nicht nach 30 Tagen, sondern vielleicht erst nach 60, 90 oder sogar 180 Tagen. Vorfinanzierung kostet, Löhne kostet. Und dann kann es Sinn machen, dass ich so ein Factoring mache, dass ich wirklich meine Kundenrechnungen, über dem Abtreten tue ich dafür schon 80% oder 90% entsprechend überkommen und mit dem Geld kann wieder arbeiten. Und gerade bei grösseren Projekten, grössere Bauprojekte oder so, dass man dann Vorauszahlung machen tut oder etappenweise zahlt wird, je nach Fortschritt von dem Unternehmen, das kann natürlich auch helfen, meine entsprechende Liquidität für das Unternehmen, für das Wachstum entsprechend bereitzustellen.
Das Wichtigste ist immer, wenn man noch ein bisschen Liquidität hat und nicht heute auf Geld angewiesen ist, dann hat man, ob es eine Fremdfinanzierung oder eine Eigenfinanzierung ist, immer die bessere Karte. Man hat länger Zeit, man muss nicht den erstbesten Deal annehmen. Und wenn es halt schon brutal knapp ist, weil man es zu spät merkt oder zu spät angeht, dann endet das vielleicht in entweder schlechteren Bewertungen oder höheren Zinsen, die ich muss zahlen muss und so weiter. Also es ist immer etwas, wo man muss irgendwie ja, im Griff haben, die Liquidität.
Nein, es ist schon so, oder? Wie du sagst, je weniger Zeit, das ich habe, desto eher sind nur noch Leute bereit, Geld zu zahlen, die mir näher stehen. Und schlussendlich bin ich das als Unternehmer. Das sieht man sehr oft, oder? An einem kriselnden Unternehmen, der Einzige, der noch Geld einschüsst, ist der Unternehmer selber. Und wenn man eine rollende Liquiditätsplanung macht, das heisst fortlaufend, wirklich weiss, hey, wann gehen die Rechnungen raus, wann werden die Rechnungen gezahlt, dann nachher habe ich das eher im Griff. Und wenn ich sehe, ich habe in einem halben Jahr ein Problem, weil ich einen Umbau muss finanzieren, weil ich größere Investitionen muss tätigen und das jetzt schon weiss, dann kann ich entsprechend darauf arbeiten. Mit Dritten, mit Banken, die das mir dann, ja, halt überbrücken, die gewisse Zeit. Das ist viel einfacher, wie eben, wenn ich zwei Wochen vorher zu der Bank gehe und sage, hey, ich brauche jetzt Geld, und zwar subito. Weil eben, die haben nicht gern Knarren an der Brust. Die brauchen auch Zeit und ja, die lassen sich halt auch nicht erpressen. Und von dem her, je mehr Zeit, desto einfacher und besser Kommunikation. Wie viel in meinem Leben? Kommunikation, eine gute, vereinfacht mit Fremdkapitalgeber, mit Eigenkapitalgeber, in jeder Situation, wo du bist mit deinem Unternehmen.
Definitiv. Ich möchte schnell auf die andere Folge verweisen, die wir aufgenommen haben. Da geht es um das Thema Konkurs und wie das abläuft und was das überhaupt genau ist und was da passiert. Weil, ich sage, gerade bei diesen kriselnden Unternehmen finanziert ja dann der Unternehmer meistens nochmal mehr, weil es ja genau darum geht, den Konkurs abzuwenden. Und habt ihr da Statistiken oder gibt es da Statistiken, wie oft das die falsche Entscheidung war? Also wie oft das eben zwar dann der Unternehmer nochmal Privatgeld ins Unternehmen reinbringt und es dann halt einfach ein Jahr später Konkurs geht und er privat noch weniger hat. Gibt es da Statistiken?
Nein, Statistiken gibt es nicht. Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, aus dem Bauch raus, bei 80-90% von all diesen Firmen, die du jetzt das erklärt hast, kriselndes Unternehmen, ich als Unternehmer, du noch Geld nachschiessen, 80-90% gehen dann trotzdem Konkurs. Einfach später, weil man hat ja jetzt wieder Geld drin. Problematik ist natürlich auch, mit jeder Sanierung geht einher, dass man eben auch die Strukturen des Unternehmens unter Umständen ändern muss. Es ist einfach nicht damit gemacht, ich komme neues Geld über, sondern ich muss vielleicht die Ausgabenstruktur anpassen, ich muss vielleicht das Geschäftsmodell anpassen, ich muss vielleicht die Kundenstruktur anpassen, die ich habe, zu viele Mitarbeiter und, oder das alles muss ich anpassen, um den Turnaround zu schaffen. Und neues Geld ist halt einfach etwas, wo man, mit dem kann ich kaufe ich Zeit. Ich kaufe nichts anderes wie Zeit, um den entsprechenden Konkurs abwenden.
Aber wenn ich alles weiterhin gleich mache, gibt es keinen Grund, warum es plötzlich so besser werden.
Genau, genau. Außer die Hoffnung. Im Prinzip Hoffnung ist es dann, oder?
Und ich glaube einfach, es ist wichtig, dass man sich das bewusst ist, dass es, ich hätte es auch eingeschätzt, ich habe aber überhaupt keine Zahlen, die da belegen. Wenn es jemand wüsste, ob es Statistiken gibt dazu, dann unbedingt die nochmal schicken. Ich denke auch, häufig hat man so fest Angst vor dem Konkurs und vor dem Scheitern, dass man dann halt sagt, ja, dann investiere ich lieber nochmal Geld investieren und probiere es nochmal. Aber ich denke auch, im Grossteil ist das die falsche Entscheidung oder die schlechtere Entscheidung, weil es bringt dir nichts, wenn du ein Jahr, zwei später in Konkurs trotzdem gehst, aber dann wirklich privat noch dein letzten Ersparten auch nochmal investiert hast, weil dann ist das halt einfach alles fort.
Ja, es ist halt sehr emotional, das Ganze, oder? Es ist wie überall beim Investieren, wenn die Emotionen dabei sind, tust du nicht mehr rational entscheiden. Und das ist halt bei deinem eigenen Unternehmen, hey, du hast das 10, 15 Jahre aufgebaut, es hat funktioniert. Und auf einmal hat es halt irgendetwas, was sich geändert hat, Weltwirtschaft hat sich angepasst, irgendetwas hat sich makroökonomisch verändert und jetzt funktioniert es einfach nicht mehr so, wie es in den letzten 15 Jahren funktioniert hat. Und ja, wenn du dann auf Prinzip Hoffnung setzt, wo halt dann sehr viele Leute machen, dann kommt es nicht gut. Und was ist mit Emotionen verbunden? Es ist nicht so schwierig, sich das einzusehen oder einzugestehen. Es geht so nicht mehr und ich muss jetzt hören.
Definitiv. Können wir eigentlich noch schnell auf die steuerlichen Unterschiede eingehen oder Vor- und Nachteile jetzt von der Eigenfinanzierung gegenüber einer Fremdfinanzierung?
Also wenn ich natürlich Fremdkapital habe im Unternehmen drin, zahle ich Zinsen. Die Zinsen führen logischerweise zu einem tieferen Gewinn. Ich spare Steuern. Also ich zahle weniger Steuern oder mein Gewinn wird ja kleiner. Mit den Amortisationen, das verändert nichts. Das ist einfach eine Verschiebung innerhalb der Bilanz. Wenn ich muss 10% amortisieren muss, verändert das nicht mein Gewinn. Aber die Zinsen, die ich zahlen muss, die kann ich entsprechend abziehen von meinem Gewinn. Aber auch da, klar, wenig Steuern zahlen, finde ich das lässig, ist ja klar. Aber man muss halt immer netto anschauen, oder? Ob ich jetzt Zinsen zahle oder Steuern zahle, das Geld ist weg. Und schlussendlich ist das entscheidend, oder? Dass ich netto Abfluss habe von meinem Cashflow dann schlussendlich.
Genau. Ich habe vorhin Crowdinvesting angesprochen. Jetzt gibt es ja Crowdfunding und Crowdinvesting. Was ist der Unterschied?
Ja, beim Crowdfunding geht es halt darum, wenn ich habe, eine Idee, die ich entsprechend würde umsetzen würde. Und da tue ich vielleicht, ich habe mein Produkt noch gar nicht, aber die ersten Bestellungen, ich tue halt einfach schon mal Bestellungen raus und sage, hey, die ersten 1000 Kunden, die können noch irgendetwas Spezielles über. Irgendetwas mehr, ein Supplement an die Bestellung. Und so eigentlich dann mein Geld suchen fürs Gründen. Oder da sehe ich, hey, ich habe schon 1000 Kunden, ich habe die Abarbeitung, ich habe das Geld schon, um die entsprechende Dienstleistung oder das Produkt entsprechend zu entwickeln. Beim Crowdinvesting ist halt einfach, ich habe ein bestehendes Unternehmen und ich suche halt einfach draussen Leute, die investieren wollen.
Genau. Wo nachher ebenfalls Inhaber sind von meiner Firma. Und beim Crowdfunding, da gibt es verschiedenste Plattformen, kann ich eigentlich wirklich mal probieren, meine Idee zu verkaufen und eben sagen, ich brauche zum Entwickeln für ein Produkt, kostet mich vielleicht 150'000 Franken. Das habe ich nicht. Aber ich kann probieren, noch bevor es das Produkt gibt, über ein gutes Video, so viel verkaufen und die Leute wirklich mir das schon zahlen, dass wir eigentlich die Leute das Ganze vorfinanzieren und dafür halt dann häufig Monate später das Produkt bekommen. Und eigentlich so ist meine Idee validiert. Ich kann trotzdem gehört die Firma mehr. Ich muss dann einfach dann das Produkt ausliefern. Das ist so der Unterschied, oder?
Es ist halt dann auch eine Marketinggeschichte. Dann schlussendlich. Oder das ist, ich bin nicht der Einzige, der das will. Das wollen sehr, sehr viele Leute. Und ich muss halt das wirklich rausschreien in die Welt, dass das Produkt gibt, dass es die Möglichkeit gibt. Schlussendlich eine Marketinggeschichte, damit das zum Erfolg wird.
Aber wenn es funktioniert, dann kann es extrem gut funktionieren. Und der Vorteil dort ist halt wirklich, dass ich selber nicht schon in einer frühen Phase muss Geld abgeben muss und Kapital abgeben, sondern dass ich einfach, dass meine Kunden mir mein Produkt vorfinanzieren. Eigentlich kannst du dir ja nichts Besseres wünschen als Unternehmer.
Ja, und du hast, ich sage nicht ein Proof of Concept, aber du hast schon mal eine Idee davon, ob es überhaupt funktionieren tut, da, wo du gerne hättest. Genau.
Wir könnten natürlich noch ultra weit ins Detail gehen, aber ich glaube, wir haben so das ganze Thema Finanzierung recht gut beschrieben, oder? Oder gibt es etwas, was wir vergessen haben?
Nein, ich denke, die wichtigsten Punkte haben wir sicher gestreift. Ich glaube, wichtig ist für alle, dass man sich Gedanken darüber macht, wie viel Geld brauche ich, wann brauche ich das Geld und wie komme ich zu dem Geld, sei es über Eigenkapital, sei es über Fremdkapital, und dann muss man das halt einfach entsprechend angehen, egal welchen Weg. Oder es hat alles seine Vor- und Nachteile. Was ich einfach gelernt habe, ist, immer Gier ist immer schlecht. Das sollte nie eine Motivation sein, sondern man muss eigentlich immer schauen, was ist best wirklich fürs Unternehmen und nicht für mich als Unternehmer.
Und manchmal braucht es ein bisschen Kreativität, aber es gibt kreative Lösungen. Und wenn man Geld braucht, dann darf man mal probieren, kreativ zu werden und eben mit den Leuten kommunizieren und an den Tisch hocken. Und manchmal kommt man plötzlich auf Ideen, die man vorher nicht gehabt hat.
Absolut.
Perfekt. Hey, merci vielmals. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Bis zur nächsten Folge.
Danke dir, Nico. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Sascha.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.